Es wird 12 Uhr.
S2 Nachrichten.
Bremen. Die Bremer Staatsanwaltschaft hat 29 Objekte des Bremer Vulkan in Bremen, Stralsund, Wismar und anderen Orten durchsucht. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Untreue gegen Vorstandsmitglieder des Schiffbaukonzerns. An der Aktion waren 80 Polizeibeamte, unter ihnen 59 vom Bundeskriminalamt, beteiligt. Die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, die Nachfolgebehörde der Treuhand, hatte im Februar Anzeige gegen den Vulkanvorstand wegen des Verdachts der Untreue erstattet. Der Konzernvorstand soll danach mehr als 700 Millionen Mark Beihilfen für die ostdeutschen Werften missbraucht haben. Die westdeutschen Vulkanwerften sind seit dem 1. Mai in Konkurs. Die NATO und die Westeuropäische Union beenden heute ihren Marineeinsatz in der Adria. Es werden nun keine Schiffe mehr auf dem Weg nach Ex-Jugoslawien durchsucht oder zum Kurswechsel gezwungen. Voraussetzung war, dass der Weltsicherheitsrat das Waffenembargo gegen die Staaten des früheren Jugoslawiens aufgehoben hatte. Es bestand seit 1991, als Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit erklärten und die Kämpfe in Ex-Jugoslawien ausbrachen. 12.05 Uhr.
S2 aktuell.
Mit der Politik am Mikrofon Thorsten Link. Die wichtigsten Schlagzeilen. Bonn. Das Bundeskabinett berät über Fragen der inneren Sicherheit und will den großen Lauschangriff beschließen. Die Wirtschaft berichtet ab 12.30 Uhr über die Lage der Handelsvertreter in Deutschland und über das mühsame Geschäft der Binnenschifffahrt und Thema im Schwerpunkt ab 12.35 Uhr bis 12.45 Uhr die Korruption im öffentlichen Dienst. In der Bundesrepublik ist im vergangenen Jahr erheblicher Schaden durch die organisierte Kriminalität entstanden. Mindestens 670 Millionen Mark, schätzt man. Nach dem Kurswechsel der Freien Demokraten in Fragen der inneren Sicherheit kann die Koalition eigentlich auf die ständig wachsenden Herausforderungen durch international operierende Kriminelle reagieren. Sie tut es auch mit einem Bündel von Maßnahmen. Wie wirkungsvoll jede für sich genommen aber tatsächlich ist, muss sich erst noch zeigen. Zumindest versprechen die Gesetze, über die das Bundeskabinett heute noch entscheiden will, schnellere Handlungsfähigkeit. Bei der Bekämpfung der Korruption und der Geldwäsche, beim Abhören von verdächtigen Wohnungen, dem großen Lauschangriff.
Die generelle Linie ist klar, die Ermittlungsbehörden müssen einen begründeten Tatverdacht für organisierte Kriminalität haben, dann darf die Polizei auch Privatwohnungen abhören. Zu solchen Straftaten zählen neben Mord auch Menschenhandel zur Prostitution oder das Einschleusen von Ausländern. Die Wohnraumüberwachung muss von drei Richtern eines Landgerichtes genehmigt werden. Dann dürfen Wanzen, nicht aber Kameras installiert werden. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Lutz meint, der Lauschangriff sei zwar kein Allheilmittel gegen organisierte Kriminalität, aber immerhin werde dadurch die Arbeit der Ermittler enorm erleichtert, könnten die Strukturen von Verbrecherbanden besser aufgebrochen werden.
Am 20. Juni 1991 verkündete Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth im Bonner Wasserwerk das Ergebnis der Abstimmung über den künftigen Parlaments- und Regierungssitz der Deutschen. 338 für Berlin, 320 für Bonn. Es war mehr als eine bloße pragmatische Entscheidung zwischen zwei Städten, was dort vor 5 Jahren geschah. In Wahrheit ging es um die Zukunft Deutschlands, sagen auch Gegner wie Befürworter des Berlin-Beschlusses. Das westlich orientierte liberale und soziale Bonn gegen das preußische, obrigkeitsstaatliche, mit Macht nach Europa strebende Berlin. 5 Jahre sind vergangen, die Aufgeregtheit geschwunden, gewiss nicht das Misstrauen. Die Lust auf Berlin ist in Bonn nicht sonderlich groß, die Freude in der Hauptstadt über die Neuen aus Bonn auch nicht. Der regierende Bürgermeister Diepgen, CDU, zog heute im Blick auf den 5. Jahrestag einmal Bilanz. Aus Berlin, Birgit Wenzin.
5 Jahre danach, nachdem die neue Zeit für Berlin wie nach einer durchzechten Nacht mit einem gewaltigen Kater begann, könnten alle Umzugsvorbereitungen weiter sein, meint Berlins regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen. Schließlich war im Beschluss des Bundestages die Rede davon, dass die Arbeitsfähigkeit des Parlaments in Berlin in 4 Jahren hergestellt sein würde. Doch die notwendigen Entscheidungen waren schwierig, kamen nur zögerlich zustande. Die Zwischenbilanz heute lautet daher:
Langsam kommen wir jetzt in Fahrt.
Oder andersherum, in 1069 Tagen wird von Berlin aus regiert, nach der Wahl des Bundespräsidenten im renovierten Reichstagsgebäude am 23. Mai 1999.
Die Regierung, der Bundestag, also alle, die davon betroffen sind, auch das Umfeld, werden in der Mehrzahl 1998 Und 1999 hier sein? 98 kommen, 99 hier sein? Die technischen Voraussetzungen sind gegeben, der Zeitplan steht. Und ich bin auch überzeugt, dass die noch offene Entscheidung über den Bundesrat in diesem Sommer fällt.
20 Milliarden Mark soll er kosten, der Umzug. Davon ausgegeben wurden bisher rund 4 Milliarden. Und mit diesem Fünftel fertiggestellt wurden bislang Bundestagsbauten unter den Linden, Arbeiten am Sitz des Bundesjustizministeriums und ein erster Bauabschnitt am Ressort Wirtschaft. Diepken lobt den Bonner Bauminister, es werde nicht mehr geschwätzert, jetzt werde getöpfert, an der Nahtstelle zwischen Ost und West.
Die zwei Gesellschaften wachsen, ehemals zwei Gesellschaften, wachsen mühsam zusammen. Und die Gefahr ist noch nicht gebannt, dass der Osten Deutschlands auf längere Sicht, länger als wir das alle wollen und verantworten wollen und können, zurückbleibt. Es wird also weiter zusätzliche Anstrengungen im Aufbau der neuen Länder geben müssen.
In diesem Sommer wird die Baustelle Berlin zur Schau- und Showstelle. Mit Konzerten, Ausstellungen und Besuchen hinter den gewaltigen Kulissen der Kräne, Gerüste, Betonmischer. Und vor allem eines mit Hilfe von rund 2 Millionen Mark aus den Kassen privater Sponsoren dafür und keinem einzigen Pfennig öffentlicher Gelder zu demonstrieren. Der Umzug von Bonn nach Berlin ist kein Lokalereignis.
Das ist eine Sache für alle Deutschen. Seine Frage der Zusammenführung ist eine Frage der Identifizierung der Deutschen und es sollte auch etwas zu tun haben mit einem angemessenen Patriotismus, der Deutschland auch ganz gut tun würde.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Willkommen zu einer Stunde Information in Österreich 1. Ihr Begleiter durch dieses Mittagsjournal ist Wolfgang Wittmann. Und das sind einige der Themen, über die wir bis kurz vor 1 berichten werden. Nationalratssitzung mit wichtigen Themen, die wirtschaftliche Lage, die Krankenkassensanierung, die Politikerbezüge. Vorschläge des liberalen Forums für eine Reform der Gewerbeordnung, genauer gesagt für die Abschaffung derselben. Die Situation an den Universitäten, eine anhaltende Krise, auch nach dem vorläufigen Ende der Studentendemonstrationen. Auslandsthemen im Mittagsjournal, eine Vorschau auf das Gipfeltreffen der 7 führenden Industrienationen in Lyon. Im Nationalrat werden heute gleich einige der akuten politischen Diskussionsthemen angeschnitten, etwa die Politikergehälter oder die Krankenkassensanierung. Geplant sind auch Erklärungen zur wirtschaftlichen Lage Österreichs, erstmals im Parlament dazu der neue Wirtschaftsminister Johann Farnleitner. Über den Wechsel von Dietz zu Farnleitner gibt es eine Grundsatzdebatte. Zur Krankenkassensanierung liegt eine dringliche Anfrage der Freiheitlichen an Bundeskanzler Vranitzky vor. Sie kommt um 16 Uhr zur Debatte. Eine Zusammenfassung dessen, was bisher im Nationalrat geschah, aus dem Parlament von Gisela Hopfmüller.
Als Vordenker, Vorausdenker und auch Querdenker stellt Vizekanzler Wolfgang Schüssel in Vertretung des in Ungarn weilenden Bundeskanzlers Vranitzky den Abgeordneten im Plenum des Nationalrates den neuen Wirtschaftsminister Johann Farnleitner vor. Dass Farnleitner langjähriger Kammerfunktionär ist, sei ein Vorteil, wehrt Schüssel im Vorhinein kritische Geister ab. Farnleitner brauche keine Einarbeitungszeit oder Schonfrist. Schüssel erwartet sich von Farnleitner unter anderem, Arbeit zu schaffen, für optimale Ausbildung der Jugend zu sorgen, das Unternehmen Österreich in den Griff zu bekommen, eine Exportoffensive. Und Schüssel erwartet sich auch,
dass eine ebenso gute Achse wie Johannes Dietz mit dem auch nicht ganz alten, sondern relativ neuen Finanzminister Viktor Klima bildet. Denn eines sei uns gesagt, wir haben die Voraussetzungen geschaffen mit den zwei Budgets für 96 und 97, dass wir am Euro teilnehmen können, dass wir vor allem aber unseren Standort besser absichern. Aber gesichert ist dies alles noch nicht. Meiner Einschätzung nach ist ein eisernes Sparen vor allem im Vollzug der beiden Budgets und über die Jahre 97 hinaus verantwortlich und notwendig. Nur dann können wir ohne weitere Sanierungspakete durchkommen,
sagt Vizekanzler Schüssel. FPÖ-Obmann Jörg Haider geht auf den zwiespältigen Empfang ein, der Farnleitner auch medial bereitet worden sei, nicht weil der nicht qualifiziert wäre, sondern wegen der Umstände seiner Berufung. Ich hoffe, Fahnleitner war nicht die dritte Wahl, wendet sich Heider an Schüssel. Ist Fahnleitner, der Kammerfunktionär, das falsche Signal? Ich weiß es nicht, sagt Heider.
Die Erwartungshaltungen, möchte ich sagen, sind bei jenen, die seit Jahren darauf warten, dass in Österreich Wirtschaftspolitik im Sinne der Verbesserung von Rahmenbedingungen gemacht wird, sicherlich sehr hoch. Denn es ist schon bezeichnend, da stellt sich der Vizekanzler her und sagt, und ich gebe diesen neuen Wirtschaftsminister mit auf den Weg, drei Punkte, einer davon unserer Jugend die Ausbildungschancen zu verbessern, unserer Jugend gute Lehrplätze zu ermöglichen. Dieser Mann, der selbst jahrelang das Wirtschaftsministerium geleitet hat und die Chance gehabt hätte, für die Lehrlinge und für die Lehrlingsausbildung als zuständiger Minister diesen Weg vorzubereiten, meine Damen und Herren. Schüssel hat es nicht geschafft, Dietz hat es nichts geschafft, na vielleicht im dritten Anlauf gelingt es.
Findet Jörg Heider. Die ÖVP-Abgeordnete Ingrid Tichy-Schreder, selbst Kammerfunktionärin, streut Fahnleitner jedenfalls Rosen.
Er ist ein wirtschaftspolitischer Vordenker, ein bewährter Verhandler in Österreich, aber auch in der Europäischen Union und international, weit über Europa, in Amerika, in Japan, überall als Fachmann anerkannt.
Und die Chefin des Liberalen Forums, Heidi Schmidt, knüpft an diesem Lob Tichy-Schreders für Fahnleitner an.
In diesem Lob ist durchaus, und das gestehe ich Ihnen zu, das zu haben, die Freude, dass es hier bei Ihnen jetzt einen Wechsel gibt. Also offensichtlich muten Sie ihm hier höhere Qualitäten zu, freuen sich daher darüber. Und das hat mich erinnert an einen Kommentar, den Giannin seinerzeit in einem Leitartikel geschrieben hat, dass lauter Freiheit hat die Regierung die Politik vergessen.
Findet Heide Schmidt. Die SPÖ-Abgeordnete Eleonore Hostasch begrüßt Fahnleitners Ankündigung einer Exportoffensive und streicht heraus.
Die österreichische Volkswirtschaft ist eine kleine Volkswirtschaft und ich denke, wir müssen alle Chancen nützen, durch eigene Initiativen die Volkswirtschaft, die Wirtschaft zu stützen und zu fördern. Und ich denke daher, dass gerade auch in Ihrem Ressort sehr viele Aufträge vergeben werden, das Beschaffungswesen einen großen Stellenwert hat. Und ich denke, wir können bei Wahrung aller internationalen Abkommen, die wir geschlossen haben, mehr Rücksicht nehmen auf die österreichischen Unternehmungen, auf die österreichischen Betriebe, dass wir die Wertschöpfung im eigenen Land halten können und eine doch sehr bewusste Gegengeschäftspolitik auch also machen, wenn es darum geht, hier einerseits also Importe für verschiedene Beschaffungen zu machen und diese aber auch also mit Gegengeschäften zu beantworten.
18.05 Uhr.
S2 aktuell.
Zunächst mit der Politik am Mikrofon Matthias Heger. Ein Genehmigungsverfahren-Beschleunigungsgesetz, wer soll sich darunter etwas vorstellen? Klarer wird's, wenn man den bürokratischen Begriff aufdröselt, ein Gesetz zur schnelleren Abwicklung von Genehmigungsverfahren. Noch einfacher, Anträge auf den Bau oder Umbau beispielsweise von Industrieanlagen sollen künftig zügiger laufen. Denn die Wirtschaft klagt über eine viel zu lahme Bürokratie und auch die Bonner Koalition erhofft sich von diesem Gesetz mehr Investitionen und Kosteneinsparungen. Heftige Proteste gibt es von Grünen und Umweltverbänden. Sie wollen an der bisherigen Genehmigungspraxis festhalten, fürchten um die Einhaltung von Emissionsschutzvorschriften und um die demokratische Mitwirkung der Bürger. Gegen die Stimmen der Opposition hat das in der Kurzform Beschleunigungsgesetz genannte Paket heute den Bundestag passiert. Aus Bonn, Jörn-Michael Bachhausen.
Die Bundesregierung kämpft darum, die Überlebenschancen für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu verbessern. Wenn die Bundesregierung diesen Kampf gewinnt, dann heißt das für den einzelnen Bürger, er kann mit dauerhaft sicherer Beschäftigung rechnen, mit nachhaltig verlässlicher sozialer Absicherung und vielleicht mit wieder wachsenden realen Einkommen und damit auf mittlere Sicht sogar wieder mit ein wenig mehr Wohlstand. Die zwei strategischen Ziele in diesem Kampf lauten höhere internationale Wettbewerbsfähigkeit für die deutsche Wirtschaft und eine schlankere und damit effizientere Verwaltung für den deutschen Staat. Beide Ziele visiert das Gesetzespaket an, das der Bundestag heute in Sachen kürzere Genehmigungsverfahren für Industrieanlagen verabschiedet hat. Denn bislang gilt es als schwerwiegender Nachteil für den Standort Deutschland, dass es hierzulande normalerweise im Durchschnitt 7 Monate dauert, bis eine neue Industrieanlage genehmigt wird, in den wichtigsten Konkurrenzländern jedoch weniger als die Hälfte, nämlich nur 3 Monate. Doch schon der Weg zur kürzeren Genehmigungszeit ist kompliziert. Das wichtigste Gesetz, das heute verabschiedet worden ist, trägt den klangvollen Titel Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz. Wenn diese Gesetze auch nur halb so kompliziert sind, wie sich der Titel anhört, dann kann sich der Nichtjurist nur schwer vorstellen, wie denn gerade mit solchen Vorschriften Bürokratie abgebaut und Verkrustungen aufgelöst werden sollen. Doch, das sind vielleicht nur Äußerlichkeiten, die die Fachleute nicht abhalten werden, sich ernsthaft mit den neuen Vorschriften auseinanderzusetzen und sie auch zu erproben. Erprobt werden sollte zum Beispiel die sogenannte Vorbehaltsgenehmigung. Danach kann ein Investor, der eine Industrieanlage errichten will, dazu eine Grundsatzgenehmigung beantragen, die in Einzelpunkten noch offen ist. Damit geht der Unternehmer zwar ein gewisses Risiko ein, argumentieren die Redner der Koalition, aber er gewinnt Zeit. Der Abbau von überflüssiger Bürokratie ist in jedem Fall zu begrüßen und erscheint bei den Genehmigungsverfahren in der Tat erstrebenswert, auch wenn natürlich klar ist, dass die Dauer des Genehmigungsverfahrens nur einer von sehr vielen Faktoren ist, die eine Investitionsentscheidung bestimmen. Aber wenn die Beschleunigungsgesetze in der Tat dazu führen, dass in Deutschland wieder mehr in Produktionsanlagen und damit in Arbeitsplätze investiert wird, dann brauchen wir sie heute dringender denn je. Aber was dem einen seine Überbürokratie ist, ist dem anderen seine umweltpolitische Schutzvorschrift. Ein Schutz, der auch in Zeiten schwacher Konjunktur und schlechter Arbeitsmarktlage einen Sinn macht. Also steht die Politik vor einem klassischen Prioritätenkonflikt. Die Entscheidungsträger sind aufgerufen, klar herauszustellen, wo sie jetzt die Schwerpunkte setzen und warum. Die Zusicherungen der Umweltministerin allein, die hohen deutschen Umweltschutzstandards würden nicht beeinträchtigt, reichen da nicht aus. Wichtiger wäre zu erfahren, ob die katastrophale wirtschaftliche Gesamtlage es rechtfertigt, für eine begrenzte Zeit von diesen Standards auch wieder herunterzugehen, weil die Arbeitsplätze Vorrang haben.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 185. Die Bundesrepublik Deutschland gibt es seit 1949, aber während der ersten 6 Jahre war das ein Staat ohne Armee. Erst 1954 haben die USA, Großbritannien und Frankreich die Wiederbewaffnung vereinbart. 1955 gab es wieder deutsche Soldaten, aber das waren nur Freiwillige. Erst seit 1956 gibt es auch wieder die Wehrpflicht, aber in West-Berlin gab es bis 1990 keine deutschen Soldaten. In der DDR wurde die Wehrpflicht erst 1962 eingeführt. Das Wehrpflichtgesetz der DDR galt aber auch in Ost-Berlin. Seit dem 3. Oktober 1990 müssen nun auch West-Berliner zur Bundeswehr. Die Soldaten der Nationalen Volksarmee der DDR wurden von der Bundeswehr übernommen, aber viele Berufssoldaten der NVA und viele Zeitsoldaten, die sich für ein paar Jahre zum Dienst in der NVA verpflichtet hatten, wurden entlassen, denn die Zahl der deutschen Soldaten sollte reduziert werden, weil der Kalte Krieg zu Ende war. Zeitsoldaten und Berufssoldaten sind Beamte und alle deutschen Beamten werden vereidigt. Wer aber als wehrpflichtiger Soldat wird, wird nicht Beamter. Er braucht nicht zu schwören, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Er muss das nur versprechen. Wenn jemand etwas feierlich verspricht, sagt man, dass er das gelobt, und dazu veranstaltet man eine Feier. Dazu kommen viele Leute, denn viele junge Soldaten beginnen gleichzeitig mit ihrer Ausbildung. In einer Kaserne sind viele Rekruten, die gerade erst Soldat geworden sind. Und zu so einer Feier werden auch die Eltern der jungen Soldaten eingeladen und auch ihre Frau, wenn sie schon verheiratet sind. Meist ist so eine Feier in der Kaserne, in der die Soldaten untergebracht sind, aber oft findet so ein feierliches Gelöbnis auch irgendwo statt, wo viele Bürger dabei zusehen können, zum Beispiel in einer kleineren Stadt an einem Tag, an dem kein Wochenmarkt ist, auf dem Marktplatz.
Weil Westberliner bis vor 6 Jahren nicht Soldat zu werden brauchten, wohnen in Westberlin viele, die nur deshalb aus Westdeutschland nach Berlin gekommen sind. Wer nicht Soldat werden will, kann den Wehrdienst verweigern und muss dann statt 10 Monaten Wehrdienst 12 Monate Ersatzdienst leisten. Der Prozentsatz derer, die den Wehrdienst verweigern, ist in Berlin am höchsten. Aber obwohl in West-Berlin besonders viele gegen die Bundeswehr sind, war am 31. Mai so eine Feier vor dem Schloss Charlottenburg. Dagegen haben viele Bürger protestiert. Damit die Feier trotzdem stattfinden konnte, sollte die Polizei dafür sorgen, dass die Demonstranten mindestens 500 Meter vom Platz vor dem Charlottenburger Schloss entfernt blieben. Dann hätte man bei der Feier von der Demonstration gar nichts gemerkt. Deshalb haben die Demonstranten diese Entscheidung der Stadt nicht akzeptiert und das Gericht hat die Entfernung zwischen Demonstranten und Soldaten auf etwa 300 Meter reduziert. Deshalb hat man während der Ansprachen des Bürgermeisters und des Bundespräsidenten gehört, dass gegen diese Feier demonstriert wurde. Und der Bundespräsident hat in seiner Ansprache auch 2-mal darauf reagiert. Er hat sich an seine Großmutter erinnert, die immer gesagt hat, wenn einer schreit, dann ist er im Unrecht. Und er hat gesagt, dass man von der Minderheit, die gegen die Bundeswehr ist, mehr hört als von der Mehrheit. Die Demonstranten hatten Trillerpfeifen mitgebracht, damit man ihre Pfiffe auch hörte. Aber wer nicht pfeift, den hört man nicht. Er hat in seiner Ansprache auch darauf hingewiesen, dass sich in der Bundeswehr junge Leute aus Ost- und Westdeutschland begegnen und dass es eine große organisatorische und menschliche Leistung gewesen ist, die Soldaten der ostdeutschen NVA in die Bundeswehr aufzunehmen. Für viele NVA-Soldaten war der Wehrdienst bald vorbei und für fast alle Zeitsoldaten ist die Zeit, für die sie sich zum Dienst in der NVA verpflichtet hatten, inzwischen auch zu Ende, aber von den Berufssoldaten der NVA sind immer noch etwa 9000 bei der Bundeswehr und fast alle fühlen sich da wohler als früher bei der NVA. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 185. Danke.